Die Donas-Batterie, die angeblich erste serienreife Festkörperbatterie der Welt, die ist jetzt erstmals unabhängig getestet worden. Und kleiner Spoiler, offenbar sehen viele Personen hier etwas in diesen Tests, das wir gar nicht sehen, nämlich echte Beweise. Im letzten Podcast haben wir ja enthüllt hier, dass es da möglicherweise ein deutsches Unternehmen als Zulieferer für Donut geben könnte. Aber das soll jetzt erstmal heute weniger eine Rolle spielen. Wir fragen, wie testet man denn eigentlich eine unbekannte Batteriezelle?
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Und ja, auch herzlich willkommen zum dritten Mal jetzt hier Dr. Joachim Sann.
Hallo.
Du bist leitender, forschender Wissenschaftler bei der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und wir haben schon die ersten beiden Folgen zu diesem Donut-Thema mit dir aufgenommen. Liebes Publikum, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann guckt euch die unbedingt an, damit ihr so ein bisschen das Verständnis bekommt, was für eine Entwicklung das jetzt hier so genommen hat.
Liebes Publikum, ich muss es in dieser Folge noch einmal wiederholen für all diejenigen, die das in den ersten beiden Folgen nicht mitbekommen haben. Also Donut Lab, dieser finnische Batterieentwickler und Bauer, der hat Anfang Januar auf der Messe seine Festkörperbatterie vorgestellt, die angeblich 400 Wattstunden pro Kilogramm aufweisen soll, in 5 Minuten von 0 auf 100% aufladen soll, angeblich 100.000 Ladezyklen durchhalten soll und das zwischen minus 30 Grad Celsius und 100 Grad. Da soll sie einwandfrei funktionieren und darüber hinaus soll sie angeblich noch nicht mal Lithium enthalten. Ja, jetzt hat Donut Lab am 23. Februar zusammen mit dem staatlichen technischen Forschungszentrum VTT in Finnland die ersten Tests dieser angeblichen Batterie veröffentlicht. Ihr könnt euch vorstellen, online überschlagen sich seitdem wieder mal die Kommentare. Die sind zu unserem Erstaunen größtenteils positiv, auch von anderen Batterieforschern. Aber diejenigen Forscher, die wir so kennen aus unserem Umfeld, die äußern sich sogar noch mal negativer als bei unserem ersten Podcast Anfang Januar. Joachim, jetzt hören unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gespannt zu. Was sagst du?
Also ich kann auch sagen, dass ich ernüchtert bin aufgrund der Daten, die da gezeigt wurden. Denn ich habe irgendeine Form von Überraschung erwartet. Und wir werden da ja gleich im Detail noch drauf eingehen. An den gezeigten Daten überrascht mich ehrlich gesagt ziemlich wenig, außer den Behauptungen, die Donut dazu quasi macht. Und sie zeigen ja und machen ja sehr, sehr wenig, verraten aber eine erstaunliche Menge an Zusatzinformationen zwischen den Datenzeilen und vielleicht auch in ihren Spezifikationen, auf die wir mal eingehen sollten, die ich zusätzlich ernüchternd finde und die mich doch schon pessimistisch stimmen bezüglich dieser Technologie, die da angeblich demonstriert wurde.
Also ich würde mal sagen, skandalös, was du im Vorgespräch uns schon hier gesteckt hast. Bleiben Sie mal dran, liebes Publikum. Da sind einige Sachen dabei, da werden Ihnen auf jeden Fall die Augen nach hinten rollen.
Beginnen wir mal ganz vorne bei dem Forschungsinstitut VTT, die jetzt diese Zellen getestet haben. Kannst du uns da irgendwas sagen? Die haben jetzt diese Zellen getestet. Wie genau lief das ab? Jetzt dieser ganze Test und auch vor allem so diese Beziehung zu dann wiederum Donut Lab. Und wer ist denn eigentlich dieses Institut? Wie renommiert sind die denn?
Also VTT ist schon ein renommiertes Testinstitut, vielleicht so eine Mischung aus Fraunhofer und TÜV. Die sollten da schon wissen, was sie tun. Jetzt muss man aber diesen Testreport genau lesen. Zudem ist bestätigt, auch von VTT, dass der authentisch ist. Und von VTT ist auch bestätigt, dass Donut das so nach und nach veröffentlichen möchte. Aber da steht auch sehr, sehr klar drin, dass die komplette Testprozedur keine Zelltestprozedur von VTT ist, die sich überlegt haben, um zu überprüfen, dass die Claims zu dieser Batterie stimmen, sondern das komplette Testprotokoll ist 1:1 präzise von Donut Labs vorgegeben worden. Und das Einzige, wofür VTT hier steht, ist, dass sie dieses Protokoll präzise abgearbeitet haben und dass sie gutes Equipment benutzen und dass sie quasi die vorgeschriebenen Schritte tatsächlich auch richtig durchführen. Aber aus diesem Test geht nicht hervor, dass in dieses Testprotokoll irgendeine Form von Prüfkompetenz eingegangen wäre eines Prüfinstituts.
Wie schätzt du das ein? Würde VTT so ein Testprotokoll tatsächlich selbst umsetzen, wenn sie gefragt würden?
Das kann ich mir beim Bestwillen nicht vorstellen. Alleine schon, dass es nur um eine einzige Zelle geht, die da getestet wird. Und die komplette Basischarakterisierung von so einer Zelle fehlt vollständig.
Dann hol doch gerne mal aus. Also, was wurde hier genau getestet? Was wurde auch nicht getestet? Und vor allem, wie hat das VTT das getan, diese Tests?
Also die hatten laut Prüfbericht genau eine einzige Zelle von Donut. Und hier ist jetzt schon mal der Eingangsschritt. Wenn man so eine Zelle bekommt und man soll wirklich diese Performance-Daten testen, dann stellt man erstmal fest, wie groß ist die Zelle? Wie schwer ist die Zelle? Was hat die Zelle sonst noch für Charakteristika, Anschlüsse etc.? Alle diese Dinge, die sind nicht da. Man würde normalerweise auch eine ganze Anzahl von Zellen anfordern und würde die normalerweise auch irgendwie mischen und vielleicht sogar auslosen, welche Zellen man da testet. Es fehlt jegliche Materialanalytik, weswegen auch dazu jegliche Claims einfach nicht valide sind. Dann würde man normalerweise bei so einer Zelle Eingangstest machen, um erstmal Kapazität zu ermitteln. Es gibt Spezifikationen, irgendwie eine Maximalspannung, eine Minimalspannung, die ist hier auch angegeben. Das ist eine Maximalspannung von 4,15 und eine Minimalspannung von 2,7 Volt. In dem Bereich würde man die Zelle erstmal gründlich testen oder Zellen gründlich testen. Bei sehr langsamen Lade-Entladeraten von 0,05C, also 20 Stunden laden, 20 Stunden entladen, damit man wirklich so Verluste, ohmsche Verluste aufgrund des Zellwiderstands vernachlässigt und wirklich erstmal die Zellchemie sieht. Das würde man dann konsekutiv erhöhen und dann würde man dann auch mal einen 1C-Ladetest machen. Das ist hier der Einstiegspunkt. Also das, was man vielleicht für eine Basischarakterisierung so als höchste C-Rate am Ende macht, das ist hier quasi die Referenzmessung, die sie machen. Und wenn man das dann hat, dann würde man dazu übergehen, würde sich Ratentests machen, dann bei 2C, 5C, 11C, wie jetzt hier in dem Test. Aber das würde man dann auch mehrfach wiederholen und dokumentieren. Und insbesondere würde man das auch alles bei sehr, sehr präzise festgelegten Temperaturen machen. Also sie haben so schöne Bilder von so einem Klimaschrank, wo vollkommen unklar ist, welche Messungen da wie, wo, unter welchen Bedingungen gemacht worden sind. In einer realen Situation würde man alle diese Messungen in so einem Klimaschrank machen und würde das genau dokumentieren.
Erklär mal kurz, was ist ein Klimaschrank für alle die, die nicht in der Batterieforschung unterwegs sind?
Das ist so eine große geschlossene Kammer mit einer relativ leistungsstarken Klimatisierungsfunktion. Die kann heizen, kann kühlen und sorgt normalerweise für stabile Bedingungen. Die hat auch eine relativ kräftige Umlufteinheit, um eben für Luftzirkulation zu sorgen, damit man wirklich gut kühlen kann. Das ist auch so eine Sache, auf die wir noch zu sprechen kommen, weil hier gibt es ja so Claims von wegen passiver Kühlung. Da kann man sich sehr drüber streiten, ob eine Zelle, die in so einem Klimaschrank liegt, allen Ernstes von sich behaupten kann, passiv gekühlt zu sein.
Also man sieht schon ganz, ganz viel Skepsis von deiner Seite. Jetzt gehe ich nochmal ganz an den Anfang. Ich wundere mich total. Die haben eine einzige Zelle da getestet. Es wundert mich deshalb, weil wir haben gelernt, okay, es kommt jetzt im ersten Test nicht auf die Zyklenfestigkeit an. Das sind vielleicht andere Tests, die noch folgen. Auch die chemische sozusagen Charakterisierung dieser Zellmaterialien, das ist komplett außen vor. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, wenn du eine Zelle in verschiedenen Laderaten mal schnell lädt, mal ultraschnell lädt, dann performt die doch komplett anders, sozusagen gemessen an diesen ersten Tests oder fehlenden ersten Tests. Insofern, mit einer Zelle gehen die in die Tests. Das ist doch super seltsam, oder?
Es gehört natürlich zum Narrativ, dass sie so eine unglaublich haltbare Zelle haben. Und deswegen ist es ja egal, dass man das quasi alles hintereinander macht, weil die Zelle ist ja quasi immer wie neu. Das ist ja das Narrativ, was sie erzählen. Die Daten sagen aber was anderes. Und das riesengroße Problem, was man hier schon hat, ist, man startet mit einer Kapazitätsbestimmung bei irgendwie Raumtemperatur in einem offenen, nicht betriebenen Klimaschrank. Das ist die eine Stelle, wo er tatsächlich erwähnt wird. Und bekommt irgendeinen Wert. Diese Kapazität, die man da ermittelt, die ist aber temperaturabhängig. Die ist immer temperaturabhängig. Wenn ich die exakt gleiche Messung bei einer anderen Zelltemperatur mache, bekomme ich einen anderen Wert. Üblicherweise, wenn ich die Zelltemperatur erhöhe, steigt die Kapazität, weil ich eben Bereiche des Speichermaterials, die vielleicht schlecht angebunden sind, wo die Lithium-Ionen vielleicht nicht so leicht rein- und rauskommen, die mache ich zugänglich, wenn ich eine höhere Temperatur einsetze. Meine inneren Widerstände sinken. Das heißt, mein Abschaltkriterium ist auf einmal ein anderes, weil ich weniger Spannungsverluste in der Zelle habe. Das heißt, das ist ein unglaublich kritischer Parameter. Wenn ich die Zelle bei 25 Grad teste und ich teste sie bei 50 Grad, werde ich bei 50 Grad in fast allen Fällen eine höhere Kapazität ermitteln. Und ich meine, da steckt jetzt was anderes drin, bei einer klassischen Lithium-Ionen-Zelle. Und das gehört eben hier auch zur Wahrheit, weil alles, was sie in diesem Test zeigen, sieht eben aus wie eine klassische Lithium-Ionen-Zelle. Nichts daran ist außergewöhnlich.
Kannst du noch mal ganz grob für unsere wirklich neuen Zuhörer zusammenfassen, was wurde denn da getestet? Welche Laderaten, welche Schnelligkeitsraten sozusagen, unter welchen Bedingungen haben diese Tests stattgefunden? Wie viele Experimente sind es unterm Strich?
Es sind genau 7 Lade-Entladevorgänge durchgeführt worden. Also die Zelle ist in irgendeinem Zustand angekommen. Dann wurde diese Zelle geladen auf eine Spannung von 4,15 Volt. Das ist tatsächlich die Ladeendspannung der Zelle eigentlich. Und zwar so lange, bis die Zelle nur noch 1/20 ihrer C-Rate gezogen hat. Die haben die Zelle auf 26 Amperestunden ermittelt. Sie haben also bis 1,3 Ampere Strom. Das war das Abschaltkriterium. Das ist auch normal, möchte ich mal sagen, dass man so ein Abschaltkriterium definiert. Dann haben sie die Zelle entladen, auch bei dieser 1C-Rate, also innerhalb von einer Stunde ungefähr, und haben die Eingangskapazität ermittelt und haben dann die Zelle wieder vollständig geladen und haben die erste initiale Ladekapazität ermittelt. Das konnten sie ja am Anfang nicht tun, weil sie wussten ja nicht, wo definiert leer ist, und haben nach diesem Ladevorgang sie wieder vollständig entladen. Das sind quasi die ersten drei Zahlen: Discharge Capacity, Charge Capacity und wieder Discharge Capacity. Das ist alles so 26,1 irgendwas Amperestunden. Also das passt zu den Aussagen. Diese Variationen da sind auch, möchte ich mal sagen, zu erwarten, weil sie eben die Temperaturen auch nicht so präzise kontrollieren. Was ich sehr erstaunlich finde an dem Punkt schon mal ist, dass man selbst bei diesen niedrigen C-Raten einen großen Unterschied sieht zwischen geladener Energie und entladener Energie. Also selbst bei diesen relativ niedrigen C-Raten wird schon relativ viel Wärme erzeugt, was für jetzt keinen wahnsinnig niedrigen Zellwiderstand dieser Zelle spricht. Von dem Punkt ausgehend haben sie dann angefangen, haben ihre Schnellladeexperimente gemacht. Sie haben die Zelle genommen, haben sie in so ein Sandwich aus Aluminiumkühlkörpern gepackt, ziemlich massive Aluminiumkühlkörper. Und wenn ich mir die Bilder angucke, die sie gezeigt haben, liegt diese Zelle dann in diesem Klimaschrank. Und es steht an keiner Stelle, ob dieser Klimaschrank an ist, aus ist, geschlossen ist, offen ist. Da sie aber bei den Referenztests explizit davon sprechen, dass der Klimaschrank offen und ausgeschaltet ist, muss man hier eigentlich schlussfolgern, dass der Klimaschrank gelaufen ist und die Zelle gekühlt hat während der nächsten Schritte. Dann haben sie diese Zelle bei 5C geladen. 5C ist schon durchaus eine ambitionierte Ladung, heißt 12 Minuten komplett auf voll. Da kann man dann sehen, dass die Zelle eine Weile den vollen Ladestrom unterstützt, bis sie 4,3 Volt Spannung erreichen. Das ist auch sehr erstaunlich, wenn man sich diese Ladekurven anguckt. Also die laden mit viel höherer Spannung, als die Zelle bei dem entsprechenden Ladezustand hätte. Sie erzeugen also erhebliche Überspannung bis in die Größenordnung 0,5, 0,6 Volt, um diese hohen Ströme zu treiben, obwohl die Zelle einen hohen Innenwiderstand hat. Im Resultat heizen sie diese Zelle dann auch ziemlich deutlich auf, obwohl sie so massiv kühlen, was sie runterspielen und von passiver Kühlung reden, aber das ist eine massive Kühlleistung, die sie mit diesen beiden Kühlkörpern in diesem Temperaturschrank da aufbringen. Und man sieht dann auch tatsächlich, wenn die Zelle wärmer wird, sinkt der Innenwiderstand und tatsächlich die Spannungen, die benötigt werden, die fallen teilweise sogar wieder, einfach weil die Zelle sich erwärmt. Genau, und dann laden sie diese Zelle und jetzt ist was sehr Spannendes, weil bis zu diesem Zeitpunkt haben sie bis 4,15 Volt geladen und haben am Ende diese 4,15 Volt so lange geladen, bis die Zelle einfach einen niedrigen Strom nur noch gezogen hat. Und das war das Abschaltkriterium. Ein ganz normaler Constant-Voltage-Schritt am Ende eines Ladevorgangs. Beim Schnellladen haben sie jetzt eine Ladeentspannung von 4,3 Volt. Und das Abschaltkriterium ist nicht mehr ein Stromkriterium, dass sie sagen, wir laden so lange, bis der Strom unter eine gewisse Grenze fällt, sondern sie messen die Ladung, die in die Zelle reingegangen ist, und sagen einfach, wenn wir 26 Amperestunden reingeladen haben, dann hören wir auf, weil dann ist die Zelle ja voll, das haben wir ja vorher gemessen, und schalten dann ab. Und dann sieht man auch, dass die Spannung von 4,3 Volt dann wieder auf 4,15 ungefähr fällt. Und diese Differenz, diese 150 Millivolt, das ist die Ladeüberspannung, die immer noch haben am Ende des Ladevorgangs, aufgrund der hohen Ströme, die dann immer noch vorherrschen.
Nun hat Donut aber natürlich nicht nur diese unglaubliche Laderate angekündigt, sondern eben auch noch eine ganz tolle Energiedichte und eben diese riesige Zyklenzahl. Jetzt wurde hier aber nur tatsächlich die Laderate getestet. Das erscheint so ein bisschen auch ja, Teil der Marketingstrategie, dass man die Tests dann nach und nach irgendwie veröffentlicht. Aber für uns ist das ein bisschen komisch, so ein bisschen von, wenn wir von außerhalb da reingucken, weil man natürlich irgendwie dann denken könnte, okay, die haben jetzt diese Zellen optimiert, vielleicht genau für diesen Test, für diese Laderaten, aber die haben vielleicht gar nicht diese Energiedichte oder diese Zyklenzahl, die wurde natürlich jetzt auch nicht gemessen. Kann ja sein, dass die irgendwie nur ein paar Zyklen dann durchhält. Joachim, ist da was dran? Könnte das sein, dass das irgendwie wirklich so nur für den Test optimiert wurde?
Also ich würde sogar das Argument umdrehen, sie haben nicht die Zelle für den Test optimiert. Sie haben den Test für genau das optimiert, was sie zeigen wollten. Und die sozusagen die Nebeneffekte, die das Ganze unglaubwürdig machen, sind möglichst gut verschleiert, sodass man das nicht sofort wahrnimmt. Denn, also wenn man sich die Zelle anschaut, man kann da viele Abschätzungen machen, es fehlen ja jede Menge Daten, aber wenn sie das gleiche Format hat wie die Zellen, die Donut bisher präsentiert hat, kann man aus diesen Daten, die sie bei der CES angegeben haben, abschätzen, was für eine Kapazität diese Zelle hätte. Oder ja, Energiekapazität. Dann kommt man ungefähr so auf 280 bis 300 Wattstunden pro Kilogramm für diese Zelle. Das ist eine obere Abschätzung. Das wäre jetzt nichts weiter Besonderes. Auch vom Volumen, da gibt es auch Leute im Internet schon, die sich das mal angeguckt haben. Man kennt ja so die Breiten von diesen Klebebändern zum Beispiel. Dann hat man quasi einen Maßstab auf der Zelle kleben, kann daraus das Volumen ausrechnen. Auch da kriegt man volumetrische Energiedichten, die liegen in der Größenordnung 600 bis 700 Wattstunden pro Liter. Das ist Durchschnitt für eine Lithium-Ionen-Zelle, also nichts Besonderes an der Stelle. Also was ich an diesem Testprotokoll wirklich, also das habe ich erst überhaupt nicht richtig verstanden. Das Abschaltkriterium ist, dass man in diese Zelle beim Laden immer 26 Amperestunden reinlädt. Diese Zelle hat per Definition keinen Kapazitätsverlust, weil man halt einfach so lange weiterlädt, bis man die Kapazität wieder erreicht hat. Und dann lädt man sie halt nicht bis 4,15, sondern bis 4,16 oder 4,17 Volt, was man auch nicht sieht, weil eben diese Ladeendspannung überhaupt nicht gehalten wird, sondern man bietet halt 4,3 Volt an und lässt die Zelle einfach laufen, bis wieder 26 Amperestunden drin sind. Man kann überhaupt nicht nachvollziehen, ob diese Zelle ihre Kapazität behält oder verliert. Und das Ganze ist noch überlagert von dem Temperatureffekt, dass dann eben diese 26 Amperestunden in eine viel wärmere Zelle dann reingehen. Nachdem sie diese beiden Schnellladetests bei 5C und bei 11C gemacht haben, haben sie wieder eine Referenzmessung gemacht und haben das Ganze wieder mit 1C entladen. Bei diesem Entladetest holen sie auf einmal 26,5 Amperestunden aus dieser Zelle raus. Das ergibt auch Sinn, weil die Zelle kommt gerade aus einem 11C-Ladetest, ist ordentlich aufgeladen, wird direkt entladen und hat aus dieser höheren Temperatur halt einfach viel mehr Möglichkeiten, Ionen, und ich sage jetzt mal noch nicht Lithium, aber Ionen aus den einzelnen Ecken der Zelle rauszuholen und eben so mehr Kapazität zu erzeugen. Was da halt dann auffällt, wenn man sich das anschaut bei den späteren Schnellladetests, da ist es grundsätzlich so, die laden zwar 26 Amperestunden rein, die kriegen aber weniger raus. Die kriegen dann halt 25,6 raus oder 25,7. Und das ist was extrem Wichtiges, was tatsächlich ich bisher von anderen Stellen auch noch nicht gehört habe. Das ist die sogenannte Coulomb-Effizienz. Und die Coulomb-Effizienz ist was sehr anderes als die quasi Effizienz im Allgemeinen. Die Effizienz im Allgemeinen heißt, ich habe halt Verluste beim Laden, die muss ich bezahlen, okay. Coulomb-Effizienz bedeutet, ich zähle quasi die Elektronen, in die in so eine Zelle reingehen und die wieder rauskommen. Und in einer perfekten elektrochemischen Zelle erzeugt jedes Elektron, was ich reingehe, einen elektrochemischen Ladeprozess und der ist reversibel und ich kriege jedes Elektron wieder raus. Jedes Elektron, was ich nicht rausbekomme, muss irgendwo chemisch verloren gegangen sein. Das ist üblicherweise, also es gibt auch noch Effekte, Selbstentladung etc., die sind aber klein. Wenn man in diesen Größenmaßstäben, wie das hier dokumentiert ist, Verluste hat, dann ist das üblicherweise chemische Degradation. Und die haben hier Coulomb-Effizienzen von unter 99%, wenn die mit 11C laden. Eine Zelle mit 100.000 Zyklen Lebensdauer. Die müsste eine Coulomb-Effizienz haben von 99,9999%. Und dann reden wir von 100.000 Zyklen. Normale Zellen haben 99,99%. Die schafft nicht mal 99 hier. Wenn ich von diesen 11C-Ladezyklen, wenn ich damit weitermachen würde, bei dieser Coulomb-Effizienz, ist die Zelle nach 20 bis 30 Zyklen tot. Das sagt diese Coulomb-Effizienz. Sie haben einen Referenzzyklus nach den ersten Schnellladetests gemacht, nachdem Sie die Zelle aufgeheizt haben. An der Stelle können Sie zeigen, dass Sie mehr Ladung aus der Zelle rausholen, als Sie reingebracht haben. Können also zeigen, dass keine Degradation, also zeigen, dass keine Degradation stattgefunden hat. Es gibt keinen Referenzzyklus am Ende nach dem siebten Zyklus. Den machen Sie nicht mehr. Und aus der kompletten Logik des Testprotokolls wäre das vollkommen offensichtlich, dass man mindestens diesen einen C-Referenzzyklus am Ende als achten Zyklus noch hinterher macht. Und der ist nicht da. Warum ist der nicht da?
Okay, Joachim, dann fasse ich mal zusammen. Also, was wir auch schon so ein bisschen irgendwie, Patrick und ich, uns gedacht hatten, dass das offensichtlich, dass die Tests jetzt offensichtlich so zugeschnitten sind, dass dann diese Ergebnisse zum Teil dann rauskommen, aber dass es eigentlich gar nicht möglich ist, jetzt mit diesen Zellen wirklich diese Eigenschaften, die da angekündigt wurden, hinzubekommen. Das ist ja schon mal eine starke Aussage. Jetzt wurde von denen auch angekündigt, dass da kein Lithium in diesen Batteriezellen sein soll. Was liest du aus diesen Tests oder diesen Ladekurven raus? Du hast es vorhin schon mal leicht gespoilert, dass du da ganz anderer Meinung bist.
Also diese Ladekurven sehen aus wie die Ladekurven jeder x-beliebigen Kohlenstoff-Silizium gegen NCM-Lithium-Ionen-Pouchzelle, die man so weltweit kaufen kann. Da kann man sich quasi den Zulieferer aussuchen. Es ist anscheinend eine High-Energy-Zelle, wenn es so eine Zelle ist, weil die Kapazitäten, die sind dann schon, selbst wenn man sie dann abschätzt, ja ganz ordentlich, auch wenn sie nicht genannt haben, aber das, was man so rauslesen kann, 26 Amperestunden in dem Format, das ist schon eine vernünftige Zelle. Und für High Energy spricht auch, dass sie die Zelle unglaublich quälen müssen, um tatsächlich auf diese hohen Laderaten zu kommen. Das ist tatsächlich also, da muss man sagen, wenn man eine High Power Lithium-Ionen-Zelle kauft bei einem Hersteller, der schafft diese Ladeperformance bei deutlich weniger Hitzeentwicklung und mit deutlich höheren Effizienzen, als das hier gezeigt ist.
Da muss ich dich dann direkt mal fragen, was hast denn du erwartet? Klar, wenn du jetzt irgendwie irgendwas ohne Lithium erwartet hast, dann müsste man davon ausgehen, dass man in diesen Ladekurven irgendwo schon so eine Art Lithium-Fingerabdruck oder sowas sehen könnte. Also, dass man als erfahrener Forscher vielleicht direkt sagen würde, hey, das kommt mir so bekannt vor, das muss Lithium aus verschiedenen Gründen sein. Ist es tatsächlich so, dass du da nichts anderes siehst oder könnte es theoretisch eine andere Zellchemie geben, die dann eben dasselbe Laderesultat, dasselbe Protokoll abbildet?
Also so hundertprozentig ein harter Fingerabdruck ist das natürlich nicht, weil erstens mal NCM sind sehr, sehr, sehr viele verschiedene Zellchemien mit unterschiedlichen Ladeverläufen. Dazu kommt natürlich, wenn man so eine Zelle lädt, dass man immer noch Polarisationsüberspannungen drin hat, die auch noch temperaturabhängig sind, was die ganze Kurve verfälscht. Das sieht man ja auch hier in diesem Report, gerade bei der 11C-Ladung, wenn die am Anfang loslegen und die Spannung geht hoch auf 4,2 Volt und fällt dann erstmal wieder ab auf 4,1 Volt, weil die Zelle wärmer wird. Deswegen ist das nicht so hundertprozentig eindeutig. Aber bei der 1C-Ladekurve ist es eigentlich schon ganz okay. Die ist auch leicht verfälscht. Das sieht aber schon sehr nach einer NCM-Zelle aus. Also selbst mit diesen Plateaus, die man da hat, wenn dann die unterschiedlichen Umladungen in dem NCM-Material passieren, also, das wäre schon ein gewaltiger Zufall, wenn Sie eine andere Zellchemie gefunden haben, die dann auf keinen Fall eigentlich eine 4-Volt-Zellchemie sein kann, weil dazu braucht man irgendwie Lithium und irgend so ein Schichtoxid. Also eine andere Zellchemie gefunden haben, die bei halber oder Drittel Spannung läuft, die Sie dann mit so einem Bipolar-Stack aufeinander packen und die dann zufälligerweise exakt eine NCM-Flüssigzellchemie-Kurve reproduziert, bei auch noch genau den Innenwiderständen, die man typischerweise von so einer Zelle erwartet, und genau den Performance-Specs. Also, unmöglich ist jetzt ein gewichtiges Wort, aber Viel Wahrscheinlichkeit sehe ich da nicht mehr, dass das was anderes ist als eine Lithium-Ionen-Zellchemie mit NCM, was VTT da in diesem Test getestet hat.
Warum ist das keine Festkörperbatterie aus deiner Sicht?
Den Punkt kann man tatsächlich nicht ausschließen, 100%. Weil bei einer Festkörperbatterie würde man nur den Elektrolyten austauschen. Die Zellchemie könnte dieselbe sein. Dann hätte man auch dieselbe Ladekurve. Dann wäre es immer noch ein bisschen ungewöhnlich, dass man quasi genau die gleichen Innenwiderstände bekommt. Aber grundsätzlich könnte sich eine Festkörperzelle tatsächlich schon noch so verhalten. Das will ich jetzt mal nicht komplett ausschließen. Dass es eine klassische NCM-Festkörperzelle ist, ist vielleicht noch möglich. Aber warum ich denke, dass das keine außergewöhnliche Zelle ist, also diese Ladedaten, die hier angegeben sind, also das sind ja schon Laderaten, wo man denkt, im normalen Leben kommen die nicht vor. Ein Elektroauto kann sowas nicht, solche Laderaten. Aber da muss man auch dazu sagen, dass ein Elektroauto, zumindest keins, was ich kenne, was auf diesem Planeten rumfährt, so eine Kühlleistung erzeugen kann, wie die das hier machen. Also das sind Bedingungen, die sprechen da so verniedlichend von passiver Kühlung. Das ist eine Zelle, die, wenn man sie mit 11C lädt, 90 Wattstunden an Endladeenergie bekommt, aber man muss 110 Wattstunden reinladen. Das ist eine Effizienz von 81-82%. Also wir sind in der Größenordnung 15 bis 18 Wattstunden thermischer Verlust beim Laden. Um das mal anschaulich zu machen, wir können jetzt diese Zelle einfach mal skalieren. Wir stellen uns vor, das wäre ein Elektroauto. Dann wäre das jetzt keine 94-Wattstunden-Zelle, dann wäre das jetzt eine 94-Kilowattstunden-Zelle. Ne? Das wäre so ein typisches Elektroauto, 600 Kilometer Reichweite, 94 Kilowattstunden Batterie. Dann würde dieser Energieverlust bedeuten, dass während des Ladevorgangs 15 bis 18 Kilowattstunden an Wärme frei werden. Innerhalb eines Zeitraums von 7,5 Minuten. 7,5 Minuten bedeutet, ich muss es mit 8 multiplizieren, um auf die Leistung zu kommen. Wenn ich 15 bis 18 Kilowattstunden mit 18 multipliziere, heißt das, wir haben 120 bis 150 Kilowatt an Ladeleistung. Das sind 60 bis 75 Heizlüfter, die da parallel laufen und diesen Battery Pack hochheizen. Wenn man die Energiemenge ausrechnet und einfach eine durchschnittliche Kapazität, Wärmekapazität von so einem Akku-Pack annimmt, dann müsste sich dieser Akku-Pack in diesen 7,5 Minuten irgendwas zwischen 100 und 130 Grad erwärmen. Wenn ich bei 20 Grad starte, hat er also am Ende der Ladung irgendwas von 120 bis 150 Grad Celsius. Also eine aktive Kühlung in einem Elektroauto, die schafft vielleicht sowas in der Größenordnung 10 kW, vielleicht schafft ein Performance-Auto auch 20 oder 30 kW, das will ich nicht ausschließen. Aber normale Elektroautos sind eher im einstelligen Kilowattbereich, was die Kühlleistung angeht. Das ist vernachlässigbar gegen diese 120 bis 150 kW, die ich da reinballere. Das heißt, es ist unkühlbar. Und die Energiemenge wird kleiner, wenn man das mit 5C lädt, aber auch 5C laden ist mit dieser Zelle in einem großen Pack in einem Elektroauto mit Stand der Technik nicht kühlbar. Das heißt, diese Laderaten kann ich in einem Elektroauto mit diesen Zellen nicht abrufen.
Das ist super interessant, was du sagst, weil viele haben ja anfangs gemutmaßt, dass die einfach eine High-Performance, eine High-Energy-Zelle sozusagen aus China sozusagen reingesteckt haben in ihre Gehäuse und dann testen haben lassen. Jetzt sagst du, dass sozusagen unsere NMC-Zellen in unseren Elektroautos in europäischen oder amerikanischen Formaten, dass man die theoretisch auch super, super schnell laden kann, aber dass die im Prinzip dann unkühlbar wären. Das sagst du, oder?
Genau, die sind unkühlbar die altern dann natürlich auch massiv. Das ist ja der Punkt, den ich vorhin schon sagte, die Coulomb-Effizienz nimmt dann ab, weil ich natürlich Nebenreaktionen erzeuge. Tatsächlich, so wie die das jetzt hier aktuell machen, noch nicht mal zwingend, weil ich die überlade, sondern einfach wegen der hohen Temperatur. Dann reagiert eben einfach der Elektrolyt mit dem Kathodenmaterial oder dem Anodenmaterial oder was da halt so drin ist und man verliert halt einfach Ladung.
Okay, dann müssen wir, glaube ich, jetzt abschließend die alles entscheidende Frage nochmal an dich stellen. Für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass Donuts Festkörperbatterie genauso existiert, wie sie das vor ein paar Wochen angekündigt haben?
Ich kann mir das nur noch sehr schwer vorstellen. Ich habe bisher immer gesagt, ich will das nicht ausschließen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das immer noch guten Gewissens sagen kann. Weil also die könnte natürlich immer noch existieren, aber dann frage ich mich, warum zeigt man so einen Test? Warum zeigt man so einen Test, wo jeder, der wirklich was von Zellen versteht, sofort durchschauen kann, dass da nichts Besonderes dahinter sein kann.
Absolut, kann ich unterschreiben. Joachim, lass uns ganz am Ende auch nochmal über die Dramaturgie dieser Tests sprechen. Es ist ja so eine Art Salamitaktik, die Donat hier mit wissenschaftlichen Validierungen macht. Da gibt es diese Kampagne I Do Not Believe. Da sagt Donat Lab mittlerweile ziemlich unverhohlen: Liebe Skeptiker, liebe traditionellen Batterieforscher, wir begrüßen sogar eure Ablehnung, wenn ihr euch gegen uns aussprecht. Denn im Nachhinein werdet ihr alle natürlich als lächerlich dastehen, wenn sich das Gegenteil bewahrheitet. Also so eine Art umgekehrte Psychologie, die jetzt dazu führt, dass offenbar ziemlich viele Forscher nicht mehr so direkt sagen, dass sie das für Betrug halten. Joachim, jetzt mal ganz ehrlich, welches seriöse Unternehmen verfolgt denn bitte eine Strategie, wenn sie noch nicht am Markt sind, erstmal mutwillig die Ablehnung in der Fachwelt sozusagen zu erzeugen, um dann am Ende allen eines Besseres zu beweisen sozusagen. Ich stelle mir das total dumm vor, wenn du Kunden hast, wo dann sozusagen die obersten Batterieforscher, Manager, Techniker gesagt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dann im Nachhinein sozusagen überzeugen muss, dass es eben doch existiert. Ich verstehe den Sinn dieser Kampagne und dieses Narrativs überhaupt nicht. Du?
Also sie haben natürlich schon extreme Medienaufmerksamkeit erzeugt. Und wenn sie jetzt tatsächlich ein kleines Unternehmen wären mit einer spektakulären Zelltechnologie, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich irgendein kreativer Marketingmensch so eine Strategie ausdenkt. Da gibt es ja sehr kreative Menschen. Aber diese Tests wären jetzt die Gelegenheit gewesen, um da mal so richtig nachzulegen. Und aus meiner Sicht haben diese Tests diese Strategie einfach zerstört. Weil in diesen Tests ist, da wird einfach klar, dass da nichts Besonderes vorliegt. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich das auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Bis jetzt, okay, ja, die kommen aus so einer Underdog-Nische und vielleicht finden die das auch witzig. Das ist ja immer, es sind ja nur sehr wenige handelnde Menschen, da kommt ja auch Persönlichkeit ins Spiel. Das ist ja jetzt vielleicht nicht irgendwie hier die mit 50 Leuten durchorchestrierte Marketingkampagne. Kann ich mir alles vorstellen, aber da muss man an irgendeinem Punkt halt mal irgendwas liefern. Und wenn man dann liefert, nicht Dinge, die aus meiner Sicht so durchschaubar konstruiert sind.
Ja, Joachim, herzlichen Dank für deine Einschätzung, deine Expertise wieder und vor allem ja für die tollen Headlines, die du hier in diesem Podcast jetzt gerade geliefert hast. Liebes Publikum, schreibt mal eure Meinung, eure Ansicht dazu, auch vielleicht gerade so die Batterieforscher unter unseren Hörern, die zuhören. Was denkt ihr darüber? Was ist eure Einschätzung? Ansonsten sind wir am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.